Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von anwaltwerden.de aus Brüssel. Heute passt der Ort zum Thema, denn wir wollen über die Möglichkeiten eines Berufseinstiegs in Brüssel sprechen. Und dazu hätte ich mir einen besseren Gesprächspartner kaum wünschen können. Mir gegenüber sitzt Robin van der Hout, der nicht nur in Brüssel seinen Berufseinstieg gewagt hat, sondern der Stadt treu geblieben und mittlerweile Partner bei Kapellmann im Brüsseler Büro ist. Aber vielleicht stellst du dich am besten selbst kurz vor, Robin.
Ja, vielen Dank, Stine. Gerne. Ich bin nach Brüssel gekommen im Jahr 2005, quasi mit dem Tag meiner Zulassung als Anwalt in Deutschland habe ich meine Tätigkeit hier in Belgien aufgenommen, ohne jemals wirklich in Deutschland Anwalt gewesen zu sein und bin seitdem auch nicht mehr weggegangen.
Ja, das war bei mir ja tatsächlich ganz ähnlich. Ich glaube, meine Zulassung war sogar nach dem Umzug nach Brüssel. Mein Eindruck im Studium war immer so ein bisschen, dass das Europarecht so ein bisschen den Ruf eines Nischenrechtsgebiets hatte, in dem es vielleicht nicht unbedingt viele Jobmöglichkeiten gibt und von dem mir auch immer so ein bisschen abgeraten wurde. Siehst du das auch so? Ist das auch dein Eindruck?
Ich glaube, das hat sich gewandelt. Also zu meiner Studienzeit war das noch so ein bisschen ein Orchideenfach. Das hat sich dann aber auch schon während meines Studiums stark dahingehend entwickelt, dass Europarecht in vielen Bereichen eine Rolle gespielt hat. Und man dann eben auch im öffentlichen Recht und auch im Zivilrecht europarechtliche Bezüge mit zum Prüfungsstoff gehört. Und inzwischen ist das, glaube ich, einfach noch mehr geworden. Und ich glaube, das Europarecht als solches, so das reine Europarecht, Institutionen und Grundfreiheiten, das ist immer noch so ein bisschen das Fach, was es immer war. Aber ich glaube, alle anderen Fächer sind einfach sehr stark europäisch mitgeprägt. Und man kann heute nicht mehr öffentliches Recht machen oder auch internationales Recht, ohne auch die europarechtlichen Bezüge zu sehen.
Was war denn der Grund damals bei dir, dass du nach Brüssel gegangen bist?
Ich war einige Zeit nach dem Ende des Referendariats noch in Deutschland am Lehrstuhl tätig. Es war ein europarechtlicher Lehrstuhl. Und dann stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo soll es denn zukünftig hingehen? Und ist eine Unikarriere möglicherweise interessant oder will man in die Verwaltung? Und wenn man diese europarechtliche Spezialisierung hat, dann merkt man doch relativ schnell, es gibt nicht so viele Orte, wo man das wirklich an den Mann bringen kann. Und einer der Orte, oder der beste Ort dafür ist Brüssel, weil einfach hier die meisten Jobs in dem Bereich zu haben sind, ob man nun, so wie jetzt in meinem Fall Anwalt wird oder ob man bei den Institutionen der EU arbeitet, hier spielt die Musik. Daneben gibt es noch europarechtliche Tätigkeiten natürlich in Straßburg und auch in Luxemburg, aber doch von der Breite her deutlich reduzierter. Also der Europarechtshub ist hier Brüssel.
Ja, gerade weil es ja auch die Schnittstelle direkt zum politischen Geschehen ist. Also das war jedenfalls ein Punkt für mich, warum es mich hierher gezogen hat. Aber wenn wir jetzt schon direkt beim Thema sind, nämlich bei Jobs in Brüssel, wenn wir jetzt überlegen, unsere Zuhörer und ZuhörerInnen sind gerade vielleicht fertig mit dem Studium oder überlegen sich, sind im Referendariat, was kann man denn als Jurist in Brüssel so machen? Ein paar Punkte hast du schon angesprochen, Institutionen, klassisch Anwalt sein, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Ja, also ich glaube, ganz zu Anfang kann man mal sagen, dass die deutschen Juristen nach wie vor in Brüssel einen echten guten Ruf haben. Wir kommen ja im Schnitt alle 5 Jahre später auf den Jobmarkt im Verhältnis zu unseren Nachbarländern. Aber wenn dann ein deutscher Jurist 2 Staatsexamina hinter sich gebracht hat und erfolgreich abgelegt hat, dann ist er auch gut ausgebildet. Und gerade die internationalen Großkanzleien, wo Juristen aus vielen Ländern gemeinsam arbeiten, da habe ich oft gehört, wir nehmen gerne Deutsche, weil die sind so gründlich. Ja? Und denen kann man auch ein Problem geben, was sie vorher noch nicht kennen. Und dann haben sie ein Handwerkszeug, mit dem sie das angehen. Also unsere Methodik, ne? unser Gutachtenstil und das alles, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt in demselben Ausmaß so vorhanden. Ne? Dafür sind die einfach viel jünger, wenn sie in den Job starten und lernen es dann halt in der Praxis, on the job. Die Engländer zum Beispiel haben die Tradition, dass ein junger Associate sich sein Büro teilt mit dem Partner. Also der Partner hat kein eigenes Büro, sondern bei ihm sitzt der Associate oder die Associate quasi gegenüber und die hört alles mit, jedes Telefonat. Und das ist für uns ganz fremd, diese Idee. Aber die Engländer machen das so, um dabei zu lernen. Und ich glaube, das funktioniert gut.
Ja, ich schaue mich gerade um, weil wir sitzen ja bei dir im Büro und jetzt stelle ich mir vor, dass ich gegenüber von dir beim Schreibtisch immer sitzen würde, wäre schon ein ungewohntes Modell. Aber okay, es ist ja schon mal gut zu wissen. Wir nehmen also haben keinen Nachteil unbedingt den jüngeren Kollegen gegenüber, weil es ist schon so, man kommt nach Brüssel, man ist irgendwie Anfang 30 und die Kollegen sind 23 oder 24.
Überspitzt gesagt, der Engländer, der 30 ist, der macht sich schon Gedanken, wann er endlich Partner wird. Wohingegen die Deutschen jetzt soll jetzt noch anfangen, sich mit dem neuesten Kanzleisoftware-System zu beschäftigen, von dem sie noch nie gehört haben.
Ne? Naja, solange wir keinen Nachteil haben. Okay, spannend. Aber wenn ich also nicht jetzt Anwalt werden will, jetzt könnte ich zu einer Institution gehen, also Kommission, Rat, vielleicht auch genau. Verbände.
Ja, also es gibt wirklich einen Strauß an Möglichkeiten. Das klassische Anwaltsgeschäft, wobei es ja da auch große Unterschiede gibt, ob ich bei einer internationalen Großkanzlei bin oder bei einer kleineren Boutique. Es gibt auch einige deutsche Rechtsanwälte, die hier im belgischen Rechtsmarkt tätig sind und so ein bisschen das Grenzgeschäft für deutsche Unternehmen in Belgien abdecken. Daneben gibt es den großen Bereich EU. Da gibt es die bekannten Institutionen wie die Kommission, das Europäische Parlament, aber es gibt auch eine ganze Reihe andere, insbesondere die EU-Agenturen, die auch immer wieder Leute suchen in bestimmten Spezialgebieten und das ganze Verbandswesen. Also wenn man mal durch das Europaviertel in Brüssel läuft und einfach nur an die Häuserwände schaut, was es da alles gibt, da kommt man selber nicht drauf. Ne? Also der Cornflakes-Verband ist da neben dem Versichererverband und alle haben natürlich Leute hier vor Ort. Manche sind ganz groß, ne? Der BDI, der deutsche Große Wirtschaftsverband hat ein eigenes Gebäude, mehrere Stockwerke. Andere Verbände haben ja ein oder zwei Mann vor Ort. Aber alle, die brauchen Expertise, auch juristische Expertise. Also da ist unheimlich viel zu tun. Und daneben gibt es auch noch viele deutsche Juristen, die sind bei den verschiedenen Landesvertretungen tätig. Jedes deutsche Bundesland hat eine eigene kleine Botschaft hier, die Landesvertretungen mit eigenen Referenten. Und die suchen auch immer Leute, die gerne in Brüssel sind und dann hier bleiben und so ein bisschen den Kontakt halten.
Würdest du denn sagen, dass man dafür jetzt irgendeine spezifische Vorerfahrung im politischen Bereich braucht, gerade wenn man da in diese Schnittstellen geht?
Also schaden kann das nicht. Ich kenne allerdings auch ganz viele, die sind relativ blauäugig hier nach Brüssel gekommen und haben das alles erst hier gelernt. Und viele kommen auch über eine Landesverwaltung. Manche auch über eine politische Schiene. Ne? Es gibt ja auch viele, die arbeiten im EU-Parlament gar nicht jetzt irgendwie als Referent, sondern die arbeiten als Assistenten der Abgeordneten, sehr politische Jobs. Das ist in der Regel kein Job, den man sein ganzes Leben lang macht, sondern einige Jahre, manchmal eine Legislatur oder zwei. Und danach sind das Leute, die sehr gefragt sind, sowohl bei den Landesvertretungen als auch in den Verbänden. Und es gibt noch eine ganz eigene Beratungsbranche, die man nennen sollte, also Vulgo-Lobbyist, ne, die nennen sich heute lieber Interessenvertreter. Und von denen gibt es hier natürlich auch ganz viele. Also es sind quasi parallel ähnlich aufgebaut wie eine Anwaltskanzlei. Das sind dann auch Ökonomen und Wissenschaftler, die eben als Angebot, als Dienstleistungsangebot haben, für Unternehmen deren Interessen auf europäischer Ebene wirksam zu formulieren. Und zwar sowohl inhaltlich als auch dann zu wissen, wie ich das in den politischen Prozess einspeise, um damit eine Wirkung zu erzielen.
Also wir hören, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Das ist ja vielleicht auch ein Grund dafür, warum man in Brüssel, finde ich jedenfalls, immer mehr Juristen antrifft und auch viele hierher wollen. Vielleicht reden wir mal über die konkreten Wege, je nach Berufswunsch, den man so pflegt. Da ist ja immer so ein Mythos, der kursiert, und das ist der Konkurs. Was verbirgt sich denn dahinter?
Der Konkurs ist einfach nur das offizielle EU-Auswahlverfahren, wie man an einen Job bei der EU kommt. Das gibt es eigentlich schon seit immer, ist dem französischen Vorbild nachgebildet, wie man in Frankreich in die Verwaltung kommt. Und da muss man sich heutzutage frühzeitig registrieren, online ein Profil anlegen mit seinen Abschlüssen, mit allem, was man schon gemacht hat, auch Praktika und so weiter. Und dann wird man informiert, wenn es Ausschreibungen der EU zu bestimmten Themen gibt. Und die deutschen Juristen gucken natürlich dann auf Ausschreibungen für Juristen, manchmal auch mit Spezialisierung, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, wenn das dann die Generaldirektion Wettbewerb sucht, aber auch im Umweltrecht oder sonst wo. Und wenn dann so ein Konkurs ausgeschrieben wird, kann man sich dort als Interessent melden, sich bewerben und muss dann diesen Konkurs durchlaufen, der in verschiedenen Stufen abläuft. Zuerst ein schriftliches Verfahren, da wird kräftig ausgesiebt, dann gibt es eine mündliche Prüfung am Ende. Und wenn man tatsächlich am Ende erfolgreich ist, kommt man auf eine sogenannte Reserveliste. Das heißt, da steht man dann und diese Listen sind für eine bestimmte Zeit, 2 oder 3 Jahre gültig. Und die Institutionen selbst, wenn sie Leute suchen, können sich von diesen Listen bedienen. Das heißt, die können nicht einfach irgendjemanden einstellen, sondern nur jemanden, der diesen Konkurs durchlaufen hat und eben auf so eine Liste gelandet ist. Und weil diese Jobs nach wie vor sehr gut bezahlt und vergütet sind und mit anderen Vorteilen verbunden sind, gibt es immer viel mehr Bewerber als Stellen auf den Listen. Das heißt, es gibt eine eigene Vorbereitungsindustrie auch fast, wo man sich anmelden kann, um solche Kurse zu belegen, wie man erfolgreich durch die Konkur kommt. Gerade die Deutschen brauchten da immer Unterstützung, weil das ein sehr französisches Modell ist, viel auswendig lernen, viel Wissen in kurzer Zeit und die Deutschen, die Juristen vor allem da nicht so gut darauf vorbereitet waren. Und dann war das der Anlass schon vor vielen Jahren, dass das Auswärtige Amt da extra Vorbereitungskurse für Deutsche gemacht haben, weil statistisch waren oder sind die Deutschen nach wie vor unterrepräsentiert in den Posten bei der EU.
Und zumal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein anderer Mythos ist oder tatsächlich stimmt, habe ich jedenfalls gehört, dass im Schnitt Leute 4-mal diesen Konkurs machen, bis sie auf der Liste landen. Das muss natürlich nicht für jeden Fall zutreffen, aber da schadet bestimmt ein bisschen Vorbereitungshilfe nicht. Und man muss ja auch sagen, diese Konkurse finden gar nicht so regelmäßig statt. Also ich glaube, der letzte für Juristen, könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, aber also bestimmt 2-3 Jahre.
Ja, also die Kommission und das EPSO, das ist dieses European Personal, das Personalamt, das dieses Recruiting macht, die haben ja immer noch auf den Deckel bekommen, weil das alles viel zu teuer war, diese ganzen Konkurs vom Rechnungshof. Und dann wurde also festgelegt, dass diese Listen auch mal verlängert werden können und dass sie erst geleert werden müssen, bevor man neue Konkurs macht.
Clever.
Ja, und die Leute, die dann am Ende, das ist wie beim Sport früher, die Leute, die Mannschaften gewählt hat, am Ende sind dann immer noch ein paar auf der Liste.
Das war immer das Schlimmste.
Und aber die müssen da alle erst runter, bevor ein neuer Konkurs gemacht werden kann, der also wahnsinnig viel Aufwand finanziell, personell braucht, ja. Und die EU ist auch unter Druck zu sparen, nicht so viele Beamten einzustellen. Es gibt ja immer, in jedem Land heißt es, die EU hat so viele Beamten. Was machen die da alle? Und das heißt, die sind auch immer unter Rechtfertigungszwang, wieder neue Leute einzustellen.
Und die Alternative ist ja der Weg über die befristeten Stellen. Also es gibt ja schon die Möglichkeit, für bestimmte Anzahl von Jahren irgendwie auf befristeten Stellen zu verbringen, um dann zu versuchen, wiederum über den Konkurs dann ins Verbeamtet zu werden.
Das sind die sogenannten Agents temporaires, also vorübergehende befristete Stellen, wo man dann für 2-3 Jahre, und da ist immer eine große Frage, ob die Posten nochmal verlängert werden. Und oft ist das für die Dienststellen ganz angenehm, wenn sie jemanden haben, der schon ein paar Jahre da ist, weiß, wie das Geschäft läuft, im Schnitt viel weniger verdient, das gehört auch dazu, und dann eben nochmal verlängert wird. Aber man muss natürlich immer mal gucken, wie man dann in eine feste Anstellung reinkommt, wenn man bei der Institution bleiben möchte.
Das ist ja aber zum Glück nicht der einzige Weg, in Brüssel berufstätig zu sein. Deswegen kommen wir vielleicht jetzt mal zu unserem schönen Beruf, dem Anwaltsdasein. Wie geht man denn nun am besten vor, wenn man sich in einer Kanzlei bewirbt? Was sind die Grundentscheidungen, die man vielleicht trifft? Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, Großkanzlei, nicht so große Kanzleien. Macht das einen Unterschied auch von den Themenschwerpunkten hier in Brüssel?
Das schon. Also ich glaube, die grundsätzliche Unterscheidung ist, es gibt einen belgischen Rechtsmarkt, so wie in jedem anderen Land auch. Da gibt es größere und kleinere Kanzleien, die Wirtschaftsrecht machen. Und da gibt es auch viele Deutsche, die dann in belgischen Kanzleien, aus welchen Gründen auch immer, arbeiten, vielleicht von dort aus den deutschen Markt mitbedienen, sich um deutsche Mandanten kümmern. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist das EU-Recht. Und da gibt es eben sehr viele Kanzleien hier in Brüssel. In den 90er Jahren kamen dann die ganzen Angloamerikaner, die großen Kanzleien, die hier auch Büros seitdem haben. Und das ist im Prinzip ein riesiger Markt, angeführt von den internationalen Großkanzleien, Freshfields, Linklaters und Co., die hier mit Dutzenden Anwälten sitzen und sehr viele Associates immer wieder suchen. Und dann gibt es so die Mittelklasse, die deutschen mittelständischen Kanzleien, so wie uns auch, die hier in Büros in der Größenordnung so irgendwie so zwischen 5 und 10 Leuten sitzen. Und dann gibt es noch kleinere. Es gibt Kanzleien, die manchmal so einen Außenposten haben mit 1, 2, 3 Leuten. Und das kommt dann immer auf die jeweilige Kanzlei drauf an, wie die strukturiert sind und was die hier machen. Aber das große Thema für alle ist Wettbewerbsrecht. Und unter europäischem Wettbewerbsrecht versteht man Kartellrecht, Beihilferecht, Fusionskontrolle, Missbrauchskontrolle und so weiter. Und die Fälle, wo man viel Manpower braucht, wo viele Anwälte, also internationale Fusionen insbesondere, arbeiten, die macht das machen, das ist das Geschäft der Großkanzleien. Also die sind dabei, bei der EU-Kommission die Fusion von großen Unternehmen anzumelden und das dann mit ihren Standorten weltweit zu bearbeiten. Die kleineren Kanzleien sind oft nur so ein bisschen in der Nische darunter angesiedelt. Also wir zum Beispiel machen viel EU-Beihilferecht. Wir beraten viel deutsche Beihilfegeber und Beihilfenehmer, weil man dann ein Verfahren bei der EU-Kommission auch hat, Anmeldungen und Freigaben erzielen muss. Aber dafür brauche ich nicht 20 Leute, sondern dazu braucht man 2, 3, 4 spezialisierte Leute. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich Außenwirtschaft. Also traditionell gibt es Trade Law. Das ist viel Anti-Dumping-Verfahren, all diese Dinge. Dazu gibt es wieder auch um einzelne Nischenkanzleien, die das im Schwerpunkt machen. Und jetzt seit gut 2 Jahren auch nochmal verstärkt EU-Sanktionen, auch noch ein eigener Bereich.
Ja, das beschäftigt uns ja auch von Zeit zu Zeit.
In der Tat.
Aber vergleichsweise kann man schon zusammenfassen, das ist auch so mein Eindruck jetzt von den Kontakten, die ich jetzt bei anderen Kanzleien oder auch größeren Kanzleien haben, ist, dass wir, vielleicht kannst du ja nochmal bestätigen, ob das so für die Allgemeinheit bei mittelständischen Einheiten so ist, schon ein bisschen breiter uns mit den Thematiken auseinandersetzen, also vielleicht auch mal in den Feldern springen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Sanktionen, Beihilfe machen wir viel. Und wenn man in den großen Einheiten ist, du hast gesagt, wo man viel Manpower braucht, sich oft auf ein Gebiet spezifiziert und konzentriert, also zum Beispiel Fusionskontrolle. Das könnte man so zusammenfassen.
Als Anwalt?
Oder ja, als Anwalt. Ja,
Das ist schon so. Also in den mittleren Strukturen, so wie der unseren, ist es gar nicht anders möglich, als dass man verschiedene Sachen macht. Auch da ist es schon so, dass im Laufe der Zeit man sich spezialisieren kann und wohl auch sollte, damit man ein bisschen Expertise anhäuft. Aber in den Großkanzleien ist es schon so, dass man da doch sehr stark in bestimmten Bereichen tätig ist. Fusionskontrolle ist einfach ein Riesengebiet, wo unheimlich viel Nachwuchs auch gebraucht wird und viel Bedarf besteht.
Also idealerweise schon vorher eine Liebe dafür entdeckt haben, genau. Würdest du denn sagen, also wenn man sich jetzt vorstellt, man ist Anwalt hier in oder Anwältin hier in Brüssel, ist es eine sehr andere Tätigkeit, als wenn man sich dafür entscheiden würde, in Deutschland tätig zu sein?
Na, ich glaube grundsätzlich nicht. Auch in Deutschland machen Anwälte und Anwältinnen Fusionskontrolle und Beihilferecht und auch Kartellrecht. Aber wir sind natürlich hier ein bisschen näher am europäischen Puls und haben halt mehr mit der EU-Kommission, mit dem Parlament zu tun. Es ist auch, glaube ich, insgesamt ein Ticken internationaler. Also wir haben ja selten einen Tag, wo wir nicht in irgendeiner anderen Sprache arbeiten. Das ist natürlich in internationalen Großkanzleien sonst auch üblich. Aber wenn man in Frankfurt in der deutschen Kanzlei sitzt, würde man wahrscheinlich im Schwerpunkt Deutsch und Englisch arbeiten. Und hier geht es ja doch manchmal schon noch ein bisschen mehr durcheinander bei Bedarf und wenn man es kann. Und da liegt natürlich auch eine Geschäftschance, weil es Unternehmen und andere Mandanten gibt, die suchen gerade Anwälte in Brüssel, die ihnen so ein bisschen durch diesen EU-Dickicht den Weg zeigen können.
Und auch den Umgang mit den Institutionen und was alles da dran hängt.
Genau. Also man kann nicht mit der EU-Kommission in jedem Fall so reden, wie man es gewohnt ist, mit einer deutschen Behörde zu sprechen. Das kann funktionieren, wenn auf der anderen Seite dann ein deutscher oder ein österreichischer Sachbearbeiter sitzt. Aber wenn man es mit einem Portugiesen, Italiener oder Griechen zu tun hat, muss man es manchmal anders angehen.
Ja, das ist schon sehr eigen hier in Brüssel, kann man sagen. Ja? Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Die Hauptstadt oder so. Und das ist ja so, das beschreibt ja so ein bisschen dieses Brüsseler Gefüge. Und ich weiß, ich hatte eine Freundin, die hat das gelesen, bevor sie nach Brüssel gegangen ist und hat gesagt, sie versteht das den Hype um dieses Buch überhaupt nicht, weil es ja eine ganz nette Geschichte, aber irgendwie auch seltsam. Und dann hat sie es nochmal gelesen, nachdem sie in Brüssel war. Dann hat sie gesagt, jetzt versteht sie es. Ja. Die ganzen Eigenheiten, wie es alles abläuft in den Institutionen und die verschiedenen Nationalitäten. Und,
ja. Das war in dem Buch ganz nett beschrieben, mitunter ein bisschen auch verzerrt, aber war schon interessant.
Ja, aber um nochmal jetzt auf die Anwaltstätigkeit zurückzukommen und auch die Zulassung, also vielleicht können wir das auch nochmal klarstellen, für die sich das noch nicht so bewusst gemacht haben. Wir haben natürlich nicht belgisches Recht studiert. Das heißt, wir können jetzt natürlich hier nicht vom belgischen Gericht praktizieren, aber wir sind ja trotzdem zugelassen, sowohl in der EU oder auf der EU-Liste nennt man das und in Deutschland. Vielleicht kannst du das nochmal kurz.
Ja. Also, wir sind alle zunächst einmal deutsche Rechtsanwälte in Deutschland zugelassen und auf der Grundlage kann man dann in Belgien, so wie in jedem anderen EU-Land, sich als europäischer Rechtsanwalt niederlassen. Ne? Das ist einfach dann Ausübung der europäischen Niederlassungsfreiheit. Und dafür gibt es dann gewisse Bedingungen. Und dazu gehört hier in Belgien, dass man sich bei der Kammer einschreibt als ausländischer Rechtsanwalt. Und es macht eben einen Unterschied, ob man aus dem EU-Ausland oder aus einem Drittstaat kommt. Dafür gibt es verschiedene Listen. Und auf der sogenannten EU-Liste stehen dann alle Anwälte, die eine Zulassung aus einem anderen EU-Mitgliedstaat haben. Und auf der Grundlage darf man dann hier tätig werden und dann darfst du auch vor den belgischen Gerichten praktizieren. Du musst nur jemanden finden, der dich da hinlässt. Also ich habe im Laufe der Zeit öfter mal von den belgischen Gerichten auch, bin ich auch aufgetreten für deutsche Mandanten. Das muss man natürlich dann in einer der Landessprachen machen und man muss die archaischen Regeln vor den belgischen Gerichten dann auch irgendwie kennen. Und ich habe mir immer Belgier mitgenommen, also der mich da eingeführt hat. Und
ja, das kann ich gut verstehen.
Und tatsächlich wird man als ausländischer Anwalt dann von einem belgischen Confrère bei dem Richter sozusagen vorgestellt. So gehört sich das hier. Und dann darf man auch plädieren und wenn man kann auf der Sprache und hier die Mandanten vertreten.
Naja, habe ich wieder was dazu gelernt. Also die Sprachen könnte ich dann nicht, also das wäre schon für mich ausgeschieden. Okay, aber die Zulassung in Deutschland bedeutet ja auch, dass man sich jetzt, wenn man mal Brüsseler Luft schnuppern will, für eine Zeit lang nicht vom deutschen Berufsmarkt abschneidet als Anwalt, oder?
Nein, es gibt eine große Fluktuation und es ist schon so zu beobachten, dass wenn junge Kolleginnen und Kollegen hier nach Brüssel kommen, sie in der Regel so nach 2, 3, 4 Jahren kommt so ein Knackpunkt, wo es sich entscheidet, ob die Leute das Leben in Brüssel so attraktiv finden, dass sie gerne hier bleiben wollen. Oder dass sie nach Hause zurückgehen. Und das ist dann auch gar kein Problem, auch wieder in Deutschland in demselben Rechtsgebiet an anderer Stelle weiterzuarbeiten. Also wir haben ganz viele ehemalige Kollegen und Kolleginnen, die jetzt anderswo in Deutschland tätig sind. Aber diejenigen, die sich dann entscheiden, hier zu bleiben, die meistens ja, weil sie hier irgendwie auch Gefallen an der Stadt und der Umgebung haben, die können sich natürlich dann in dem Bereich hier spezialisieren.
Ja, und ich finde, was auch noch dafür spricht, dass man nicht so ganz raus ist, in Anführungszeichen, ist ja, dass, wie es bei uns ist, dass man ja auch mal deutsche Kollegen zu EU-Rechtsthemen unterstützt und dann ja nicht selten auch mal nach Deutschland fährt und auch dort vor Gerichten die Mandanten vertritt. Also ich finde, man fühlt sich jetzt nicht ganz als Expat.
Ja, ich glaube, dass wenn man als deutscher Anwalt oder Anwältin in Brüssel lebt und praktiziert, das ist so ein bisschen Expat-Light. Weil man doch, wenn man möchte, in 2 Stunden in Deutschland ist und wir haben ja viele Mandanten im Rheinland und im grenznahen Gebiet, da fahren wir dauernd nach Deutschland. Also ich habe nie so das Gefühl, ich lebe so weit weg im Ausland und freue mich, wenn ich Schwarzbrot sehe.
Ich wollte es gerade sagen mit Schwarzbrot, obwohl ich kaufe trotzdem immer Schwarzbrot, wenn ich in Deutschland bin.
Also das ist, wenn man, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie dauernd in Deutschland, auch mit dem Kopf. Ja? Also ich bin nie so richtig in Belgien vielleicht auch angekommen, im Sinne von, welche Nachrichten gucke ich, welche Fußballliga verfolge ich und welchen Fernsehkanal gucke ich. Da bin ich dann doch irgendwie immer noch auch Deutscher geblieben.
Ja, ich mache es auch noch auf Deutsch. Aber du bist ja auch wesentlich länger hier als ich. Vielleicht ändert sich das ja noch bei mir. Genau, jetzt vielleicht kann ich dich ja dazu bringen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, worauf so bei Bewerbungen geachtet wird. Also wenn jetzt jemand sich aus Deutschland bewirbt, vielleicht Berufseinsteiger, gibt es da bestimmte Sachen, wo man besonders Wert drauf legt oder die vielleicht auch erforderlich sind. Du hast ja auch schon Sprachen angesprochen, vielleicht ein Schwerpunktstudium Europarecht, ist das ein Muss, solche Sachen?
Also ich mache bei uns das Personal schon seit einigen Jahren und habe natürlich viele Bewerbungen gesehen und auch viele Bewerbungsgespräche geführt. Ich glaube, was man zuallererst mal sagen kann, ich finde es nach wie vor überraschend, wie oft man formal schlecht gemachte Bewerbungen erhält.
Immer noch,
ja. Also die Leute wissen nicht, wie man ein Anschreiben ordentlich formatiert, wie man das formuliert, wie man das ein bisschen gestaltet. Das kann ja bei den Juristen nach wie vor alles ein bisschen nüchtern sein, ne? Aber es ist so einfach, auch im Netz sich Vorlagen und so weiter zu besorgen, dass ich nicht verstehe, wie so manche Leute da Punkte liegen lassen, indem sie einfach schlechte Bewerbungsunterlagen verschicken.
Okay, ja, das ist der erste Tipp.
Das ist der erste Tipp. Also, da, also das finde ich einfach unnötig, da Punkte zu verschenken. Und das Zweite ist, klar, ne, wir gucken auf Leute, die A, Sprachkenntnisse haben und B, ein bisschen eine Vorbefassung im Europarecht haben. Sprachkenntnisse bedeutet, man braucht mindestens gutes Englisch, sodass man auch auf Englisch arbeiten kann. Ne? Und das weist man meistens dazu nach, dass man irgendwie ein Jahr in England oder in den USA war, vielleicht ein LLM dort gemacht hat oder ähnliches. Aber einfach auf Englisch draften zu können und dann für die EU irgendeine Anmeldung zu schreiben auf Englisch, das muss man schon können. Ja? Und wenn man es noch nicht super kann, dann ist das auch nicht so schlimm, weil man es dann einfach lernt hier vor Ort.
Ne? Aber zwangsläufig, ne?
Zwangsläufig. Aber man muss natürlich eben ein bisschen ein Fundament mitbringen. Ne? Also, und dann ist natürlich immer interessant, was können die Leute denn noch für eine Sprache außer Englisch? Also wenn man in Anführungszeichen nur Englisch kann, dann sticht man also hier nicht heraus, ne? Sondern die meisten Leute können wirklich auch mehrere Sprachen. Und ich glaube, ein Faktor, wenn man auf Dauer in Brüssel auch bleiben möchte, man muss schon eben die Landessprache so gut können, dass man zumindest im Supermarkt, beim Bäcker und mal beim Abendessen bei Freunden damit zurechtkommt, ne? Weil man immer sonst so ein bisschen isoliert bleibt, auch bei, keine Ahnung, Vereine und sonstige sozialen Aktivitäten. Also ich glaube, Sprache ist ein wichtiger Punkt und daneben ein bisschen Europarecht gehört zu haben. Also wir haben manchmal Referendare, wo dann, die haben dann Erbrecht gemacht und waren noch nie außerhalb von Deutschland und schreiben dann so ein bisschen blauäugig, also sie wollten doch jetzt einmal doch auch irgendwie auch noch eine Auslandserfahrung machen, bevor sie dann beim Landratsamt anfangen. Das ist natürlich für uns dann nicht so attraktiv.
Komisch.
Ja, aber man sieht auch bei manchen Leuten, die waren einfach vom Studium, Erasmus, Praktikum, einfach international unterwegs. Und da muss man auch nicht so streng sein und nur die Leute nehmen, die auch schon irgendwie 6 oder wie viele Monate bei einer Großkanzlei waren und im Kartellrecht oder sonst wo gearbeitet haben, sondern auch wenn jemand mal ganz was anderes gemacht hat und weit weg war und einfach im Ausland sich durchgeschlagen und bewiesen hat, dass er damit zurechtkommt. Ne? Das ist so eine Qualität, die man hier braucht und die wir auch absolut positiv bewerten, wenn sich jemand bewirbt.
Okay, also wir nehmen mit, formatieren, eine ordentliche Bewerbung schreiben und Vorkenntnisse, Europarecht und Sprachkenntnisse können auch nicht schaden. Du hast es ja kurz schon angesprochen, auch Praktika und Referendarstationen sind ja Klassiker, dass man sich da so ein bisschen vorbereitet. Hat das in Brüssel ein besonderes Gewicht, würdest du sagen?
Also wir haben sehr viele Anfragen für Referendarplätze und Praktika. Meistens mehr, als wir dann auch wirklich dann zuteilen können. Es gibt, vielleicht kleiner Tipp, von der Deutschen Botschaft eine lange Liste mit Ausbildungsstellen für deutsche Referendare und Referendarinnen, die immer wieder mal aktualisiert wird auf der Webseite der Botschaft. Wenn man also gerne zur Wahlstation herkommen möchte, findet man da fast eigentlich immer was. Und klar, also die Wahlstation hier gibt einfach die Chance, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das hier so tickt in Brüssel und ob einem das gefällt. Und es gibt ganz viele, die finden das toll und bleiben dann einfach auch gerne nach der Wahlstation einfach hier. Und andere sagen, also dieses Brüssel, das ist irgendwie nicht meins.
Ich möchte doch
wieder irgendwie lieber nach Hause. War mal nett, das gesehen zu haben, aber auf Dauer hier zu sein, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, man muss ja auch sagen, ich habe immer den Eindruck, dass Brüssel, ich meine, Vernetzung und Kontakte sind ja sowieso immer wichtig, aber ich habe das Gefühl, gerade in Brüssel spielt das eine riesige Rolle und dass das Referendariat da ganz besonders genutzt wird auch nochmal. Nicht, weil man jetzt unbedingt dahin geht, wo man vorher war, aber weil man vielleicht dann den Tipp gibt, wo was frei ist oder wo man auch reinpassen könnte. Also gerade in dieser ganzen Kanzleienlandschaft ist es ja gar nicht so einfach, sich da als Individuum einzureihen und vielleicht zu gucken, in welches Team könnte ich passen. Das war jedenfalls für mich auch hilfreich, hier schon mal vorher gewesen zu sein.
Auf jeden Fall. Also wenn man ein bisschen einen Überblick sich verschafft, gibt es ja die verschiedensten Quellen, ne? Also allein mal in Juva-Handbuch mal das Kapitel Brüssel lesen, das hilft dann schon. Und die Kanzleien würden sich, glaube ich, auch immer freuen, wenn gute Bewerber sich bei ihnen einfach melden. Ja? Und inzwischen gibt es eine starke Tendenz, dass sogar die Berufsanfänger alle sofort zum Headhunter gehen.
Ja.
Und sich dann dort vermitteln lassen. Also die gehen zum Headhunter, geben ihren CV ab und sagen, guck mal für mich, was es hier für interessante Jobs gibt. Und also das, da finde ich bei Berufsanfängern eigentlich schade, weil man selber ein bisschen Aktivität entwickeln kann, um sich auch bewusst zu gucken, was passt mir denn, ja? Und welche Leute haben vielleicht einen interessanten Ruf oder haben Sachen gemacht, die mich interessieren. Und es kommt einfach dazu, dass die Headhunter für die Sicht der Kanzlei natürlich auch ein echter Kostenposten sind, ne? Also wenn wir 3 Bewerbungen haben und da ist dann eine nicht vom Headhunter, die ist aber vergleichbar gut wie die anderen, dann wird der Personaler wahrscheinlich dann dahin tendieren, jemanden zu nehmen, der ohne Headhunter kommt.
Ne? Ja, klar. Und zumal man ja auch sagen muss, dass Initiativbewerbungen, ist ja auch vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, auch häufig zu Erfolg führen können, wo jetzt vielleicht ein Headhunter nicht unbedingt vermitteln würde, wenn da gar nicht aktiv gesucht wird. Aber ja. Es kommt ja schon vor, dass wenn ein geeigneter Kandidat oder Kandidatin sich meldet, man hat eigentlich jetzt nicht eine Stelle ausgeschrieben,
genau.
Aber es passt, dass es dann trotzdem dazu kommen könnte.
Also ich glaube, man kann sagen, dass die Großkanzleien quasi auf Vorrat einstellen. Wenn da jemand kommt, der die formalen Bedingungen erfüllt, der wird schnell eingestellt, auch wenn in dem Moment vielleicht noch gar nicht klar ist, für wen arbeitet der und wie viel Arbeit ist da. Die mittelständischen Kanzleien müssen da vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken, aber auch wir wissen, dass gut qualifizierte Bewerber rar sind. Und wenn da jemand kommt, der passt von der Qualifikation her und irgendwie auch persönlich ins Team passt, dann stellen wir die Leute gerne ein. Also wir hatten gerade neulich so einen Fall. Wir hatten gedacht, nach dem Sommer gucken wir mal, ob wir noch eine neue Associate finden. Da machen wir eine Stelle frei. Und dann kam aber jemand schon im Frühjahr und hat gesagt, ja, ich will aber jetzt. Und dann haben wir es eben so zurechtgebogen, dass es dann auch funktioniert hat.
Und dann hat es zufällig gepasst.
Ja.
Nee, also ich finde das auch ein guter Weg, vor allem weil man auch da, wie du sagst, ins Gespräch kommen kann mit Kanzleien. Selbst wenn sie nicht suchen, häufig wird man ja doch zu einem Gespräch eingeladen und kommt mal zu einem Austausch. Genau, was wir noch gar nicht besprochen haben in Brüssel, Austausch. Es gibt ja, wenn wir so über das Angebot, Jobangebot nachdenken, auch genauso viele Abendveranstaltungen ungefähr, wenn man so auf den Veranstaltungskalender in Brüssel guckt. Das ist wahrscheinlich auch ganz ratsam, das am Anfang möglichst zu besuchen, oder was würdest du sagen?
Also der geschickte Referendar oder die geschickte Referendarin braucht eigentlich während der Wahlstation nicht einkaufen zu gehen, weil man jeden Abend irgendwo Häppchen kriegt. Und das ist während der Saison jedenfalls wirklich so. Also nicht gerade während der Sommerpause, aber wir bekommen auch als deutsche Kanzlei hier täglich Einladungen zu Veranstaltungen der deutschen Landesvertretung, der politischen Stiftungen, von anderen Kanzleien, so dass wenn man möchte, eigentlich jeden Abend irgendwo hingehen kann. Ich habe das am Anfang in den ersten Jahren auch sehr intensiv betrieben und dann irgendwann stellt sich eine gewisse Sättigung in jeglicher Hinsicht
ein. Und die Häppchen nicht so groß sind.
Und dann irgendwann guckt man sich, sucht man sich die Sachen aus, die also wirklich inhaltlich auch einen Mehrwert bringen. Ne? Aber klar, also die Referendare, die bei uns sind, die nutzen das gerne. Die sind dann abends da immer unterwegs und auch mal tagsüber, um sich solche Sachen anzugucken. Und wir fördern das. Ne? Also wir probieren denen immer überall zu zeigen, wo man hingehen kann.
Ich finde es auch als Berufseinsteiger nett. Also nicht, weil ich mich durchfüttern muss, aber das ist nochmal Stichwort Vernetzung auch. Ne? Und auch um mal andere Leute, vielleicht sogar Freunde, im besten Fall kennenzulernen, ist schon eine gute Gelegenheit.
Also ich glaube, von einem Mythos muss man sich verabschieden, dass man auf diesen Brüsseler Abendveranstaltungen als Anwalt irgendwie Mandate akquirieren könnte. Das ist mir in 20 Jahren nicht gelungen. aber was mir gelungen ist, interessante Kontakte zu machen. Und zwar sowohl persönlich als auch beruflich. Und dann einfach zu gucken, dass man sich im Laufe der Zeit hier so ein bisschen ein Netzwerk aufbaut, Kontakte hat. Es ist einfach gut, wenn man in der Kommission auch mal ein paar Ansprechpartner hat, wo man auch mal informell anrufen kann und sich mal irgendwie ein Gespräch haben kann zu irgendeinem Thema, was einem im Mandat gerade hilft. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wo die Linien sind, wo man dann auch die Gesprächspartner nicht überfordern darf. Aber mal ein Gespräch unter Kollegen zu führen, ist eigentlich meistens möglich.
Ja, und auch den Eindruck zu bekommen, wo eben der Unterschied zwischen den verschiedenen Kulturen eigentlich liegt. Also dieses Gefühl, was du ja auch beschrieben hast, was man so ein bisschen entwickeln muss, dieses Fingerspitzengefühl für den Umgang hier in Brüssel, das kommt ja nicht von am Schreibtisch sitzen.
Nee, also das Klischee, dass man mit den Franzosen erstmal essen gehen muss, bevor man am Ende dann mal irgendwann über das Geschäft redet, das ist so.
Und ja, wie ist das mit den Mittagspausen in Brüssel?
Und wenn man als so deutsch sozialisierter Jurist dann manchmal sofort mit der Tür ins Haus fällt, das kommt ja einfach nicht gut an. Und da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, mit wem habe ich es zu tun und wer tickt wie. Ne? Und es gibt einfach hier so eine Kultur von gemeinsamen Mittagessen gehen. Und wo man einfach so einen Kreis, eine Handvoll von netten Kontakten hat, mit denen man sich übers Jahr verteilt ein, zweimal zum Mittagessen trifft, um so einen Kontakt warm zu halten. Und irgendwann kann man ihn dann auch mal gebrauchen, ne, in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube, je länger man hier ist, desto wichtiger ist so ein Netzwerk auch.
Ja, ich kann es ja bei dir beobachten. Ich arbeite noch dran. okay, wenn wir, jetzt haben wir total viele Vorteile besprochen. Ich finde persönlich, ich weiß nicht, wie dir das ging, hier in Brüssel ist es aber auch so, dass man viele Leute verabschiedet, weil viele wieder weggehen.
Ja.
Wie schafft man es denn, sich auch ein Netzwerk außerhalb dieser EU-Bubble, die doch irgendwie ständig wieder zurück und abwandert, zu schaffen?
Also Brüssel ist so eine Stadt, wo es viel Durchgangsverkehr gibt. Es kommen Leute, oft auch dann abgeordnet für ein paar Jahre, und die gehen dann auch wieder. Aber es gibt doch schon auch relativ viele, die auf Dauer hier sind, ne? Gerade bei den Institutionen. Wer da mal, was vorhin beschrieben mit dem Konkurs, so einfach ist es nicht, wenn man da mal den Job gefunden hat, sitzt man schlimmstenfalls im goldenen Käfig und die Leute gehen dann auch nicht mehr meistens. Und so gesehen gibt es schon auch viele Kontakte, die man hat. Wenn man tatsächlich eher selten trifft, sind echte Belgier.
Das ist
ein bisschen schade. Die Belgier sind nämlich daran gewöhnt, dass hier so lauter Europäer sind, und das lebt so ein bisschen nebeneinander her. Aber zugleich, wenn man Sport im Sportverein oder sonst wo unterwegs ist, lernt man natürlich viele Leute von überall her kennen.
Kommt vielleicht dann auch über Kinder noch mehr, ne?
Dann auf jeden Fall, ne? In der europäischen Schule. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen Bubble, ja? Wenn man auf die europäischen Schulen die Kinder schickt, dann ist man so ein bisschen in dieser erweiterten EU-Blase. Wenn man sie auf die belgischen Schulen schickt, die auch sehr gut sind, dann kommt man natürlich mehr mit dem hiesigen Leben in Kontakt.
Ja, da muss man ein bisschen spitzfindig sein. Ich habe ja eine App entdeckt, die nicht für Dating ist, sondern Freunde finden. Kann ich sehr empfehlen. Es funktioniert. vielleicht kommen wir jetzt auch sogar schon zum Abschluss. Ich würde nämlich gerne wissen, was aus deiner Sicht die drei größten Vorteile an einer Tätigkeit in Brüssel sind, vielleicht außer Bier und Waffeln. Das schmeckt natürlich auch gut.
Also das sind schon mal Vorteile. was mich nach wie vor an Brüssel fasziniert, ist, es ist keine riesige Stadt. Es ist eine Stadt mit 1,2 Millionen, also so in der Größe von Köln, ne? Und es ist wahnsinnig dicht und international und vielschichtig. Und das wird eigentlich nie langweilig. Und es kommen auch dauernd neue Leute in die Stadt. Also diese Internationalität, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen und das im Arbeitsalltag finde ich super. Und das möchte ich auch nicht missen. Und ich glaube, wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur wieder in Deutschland irgendwo arbeiten würde, würde mir da was fehlen. Ne? Und das spiegelt sich auch in der Stadt selbst. Brüssel ist einfach wahnsinnig vielfältig kulturell. Man hat hier also für die Größe der Stadt, glaube ich, echt ein riesiges Angebot, wenn man es nutzen möchte, in alle Richtungen. Ne? Also klassische Kultur, Museen, Opern, Theater, aber auch unheimlich viel alternative Sachen, tolle Musik, Festivals, und dann das ganze kulinarische Angebot. Ne? Also da ist Brüssel wirklich Wahnsinn, ne? Wie viele verschiedene Sachen es hier gibt. Also das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Dann habe ich es auch immer als Vorteil empfunden, nicht so richtig weit weg zu sein von Deutschland. Also der Kontakt mit Studien, Freunden, Familie, der muss nicht abreißen und einschlafen, so als wenn ich in Neuseeland lebe, sondern man ist wirklich schnell dort. Und das sagen ja viele, ne? Das Nette an Brüssel ist, man ist auch so schnell wieder weg. Und das stimmt gewissermaßen auch, weil man am Wochenende wirklich ohne Probleme, man ist also von hier aus mit dem Zug in 80 Minuten in Paris, in 2 Stunden in London, in 2 Stunden in Köln und mit dem Flieger sowieso. Ne? Also man kommt schnell rein und wieder zurück.
Das war eine wahnsinnige Erkenntnis für mich, darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Aber ich komme ja aus dem Norden, da braucht man ja überall wahnsinnig lange hin. Also aus Lübeck, da komme ich vielleicht nach Hamburg schnell, aber das war es dann auch. Und jetzt am Wochenende überall hin zu können, ist fantastisch.
Ja. Und Belgien selber ist wirklich sehr unterschätzt als Land. Da kann ich ja nur eine Lanze für brechen, sich auch mit Belgien selber mal ein bisschen dann auch zu beschäftigen, wenn man hier lebt. Das Interessante an Belgien ist, dass es ja wirklich irgendwie 2 Länder in einem sind. Ne? Wenn man Richtung Norden nach Flandern fährt und an die Küste, dann ist man bei den Flamen, es wird Niederländisch und viel Englisch gesprochen. Das ist was ganz anderes, als wenn man in die andere Richtung, Richtung Süden, in die Ardennen fährt wo wirklich alles sehr französisch immer noch geprägt ist und auch ein bisschen alles noch die Zeit manchmal, ne, stillgestehen zu sein scheint, wo man toll wandern kann und so weiter. Also man kann von Brüssel aus im Umland wirklich viel interessante Sachen machen und auch Brüssel selbst ist eine unheimlich grüne Stadt. Ne? Also unheimlich viele Parks, das hat man nicht so auf dem Schirm, weil Brüssel an vielen Stellen auch sehr hässlich ist. Und das Europaviertel ist sehr unpersönlich und zugig irgendwie und also da fehlt so ein bisschen der Charme. Aber der Rest von Brüssel, es gibt wirklich ganz tolle Ecken hier.
Ja, man hat so das Gefühl, wenn man hier durch den einen Park geht, der trennt so ein bisschen das Europaviertel vom Rest. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe von der einen Welt in die andere. Das ist so weit voneinander entfernt, genau das, was du beschrieben hast. Ja, aber dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du uns einen Einblick in die Brüsseler Besonderheiten und die Brüsseler Welt gegeben hast.
Gerne.
Und ja, wir hoffen, dass wir viele von unseren Zuhörern vielleicht auch mal persönlich in Brüssel treffen.
Genau.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.